Deutschlandfunk. Auslese. Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher.
Mindestens 15 Menschen seien infolge der starken Regenfälle ums Leben gekommen, berichten die Behörden.
Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände.
Der wirtschaftliche Schaden durch Klima- und Wetterextreme werde europaweit auf 13,4 Milliarden Euro geschätzt.
Videos in sozialen Medien zeigen weggerissene Häuser, Brücken und Straßen.
Eine Rekordschmelze der Gletscher.
Auch in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi hat es am Sonntag so viel geregnet wie seit 40 Jahren nicht an einem Tag.
Hitze, Sturm und Fluten. Extremereignisse würden durch den Klimawandel wahrscheinlicher, sagen die Wissenschaftler.
Mehr Hitzewellen, mehr Hitzetote. 2023 war eines der heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. So war es Mitte April zu lesen im aktuellen EU-Klimabericht. Nicht nur diese extremen Hitzeperioden lassen den Eindruck entstehen, dass diese nebulöse Gefahr der Erderwärmung langsam für uns eine bedrohliche Realität wird. Jahrhundertfluten, weitläufige Waldbrände, heftige Stürme könnten sie die Vorboten einer instabilen Klimazukunft sein. Das Klima ist ein träges System und im Moment erscheint fraglich, ob wir denn die Erderwärmung überhaupt noch rechtzeitig bremsen können. Möglicherweise ist es schon zu spät, die Klimakatastrophe zu vermeiden. Wir schauen uns heute Bücher an, die sich mit dieser Frage beschäftigen, im Spannungsfeld zwischen Optimismus und Resignation. Und wir, das sind zum einen
Dagmar Röhrlich
und Michael Lange.
Und hier am Mikrofon ist Arndt Reuning. Ich bin der Neue im Team. Sie kennen meine Stimme wahrscheinlich aus Forschung aktuell von Dienstag bis Freitag. Das erste Buch heute stammt von einem prominenten Klimaforscher, der immer wieder für Schlagzeilen gut ist. Vergangenen Februar erst, da wurde ihm 1 Million US-Dollar zugesprochen als so eine Art Strafschadenersatz in einem zivilen Prozess. Michael Mann heißt dieser Forscher und Buchautor. Ich weiß nicht, habt ihr die Geschichte mitbekommen mit dieser 1 Million Dollar?
Ja, 2 Blogger waren es, die da Falsches behauptet haben über ihn. Und so hat er halt diesen Verleumdungsprozess gewonnen. Er ist aber sehr prozesserfahren. Denn Michael Mann ist halt Klimaforscher von der Penn State University und einer der Stars in der Szene und ist durch seine Hockeyschlägerkurve berühmt geworden. Da kann man sich vielleicht dran erinnern, sich schon mal gesehen zu haben. Also da dümpelt irgendwas so vor sich hin, um dann wirklich steil nach oben zu gehen, wie bei einem Hockeyschläger. Und das ist die Entwicklung der Durchschnittstemperatur auf der Nordhemisphäre. Die hat ihn berühmt gemacht und dann viel Feind, viel eher, denn er ist auch die Zielscheibe für Klimaleugner und für viele Politiker. Und vergangene Woche war er beispielsweise zugeschaltet, er ist ja wirklich sehr klimabewusst, auf der Jahrestagung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union in Wien. Und bei dieser Podiumsdiskussion, da wurde er dann als Taylor Swift der Klimaforschung angesprochen und er fühlte sich da durchaus geschmeichelt. Also er weiß auch schon, was er kann und wofür er steht.
Er forscht ja so ein bisschen auf den Themen, die du als Journalistin bearbeitest. Kennst du ihn denn persönlich?
Ich habe schon ein paar Interviews mit ihm geführt und er ist ein sehr guter, sehr eloquenter Interviewpartner.
Das ist was anderes als bei mir. Ich kannte ihn ehrlich gesagt gar nicht. Was ich kannte, war der Hockeyschläger. Ich kannte diese Grafik, die zeigt sehr schön, dass die Temperaturen in den letzten Jahrzehnten extrem angestiegen sind. Das wusste ich. Ich kannte die Klimadebatte. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein schlechtes Namengedächtnis habe. Und Michael Mann, das ist so ein Alltagsname, den hatte ich tatsächlich vergessen.
Ja, nicht zu verwechseln mit dem Regisseur von Collateral zum Beispiel.
Ach so, ich dachte Manfred Mann.
Also Michael Mann hat immer wieder seine Stimme erhoben in der Diskussion um den Klimawandel. Er hat politisch Stellung bezogen. Er hat einige Bücher schon veröffentlicht. Ein Titel zum Beispiel heißt Propagandaschlacht ums Klima, wie wir die Anstifter klimapolitischer Untätigkeit besiegen. Also ein engagierter Forscher. Seid ihr denn mit einer gewissen Erwartungshaltung, vor allem du, Dagmar, an sein neues Buch rangegangen?
Ja, und das ist eigentlich ein weniger politisch, als ich das so erwartet hatte. Er hat im Moment halt das Thema, das sehr wichtige Thema, dass er verhindern will, dass die Leute vor lauter Panik in Starre verfallen und nicht mehr gegen den Klimawandel so angehen, wie man gegen ihn angehen muss. Er sagt auch, dass Klimaleugner in der Zahl abnehmen, aber dafür, dass die Katastrophenpropheten und die Verzweifelten zunehmen. und dass halt diese Verzweiflung, die auf fehlerhaften Vorstellungen beruht, dass die zum größten Problem im Kampf gegen den Klimawandel zu werden droht. Und deshalb hat er dieses Buch geschrieben.
Also ich schaue jetzt auf den Titel. Das Buch heißt Moment der Entscheidung, wie wir mit Lehren aus der Erdgeschichte die Klimakrise überleben können. Das legt jetzt eher einen naturwissenschaftlichen Zugang erstmal nahe, finde ich, oder?
Ja, er hat da sicherlich einige Erwartungen enttäuscht. Ich glaube, er gilt ja dann auch ein bisschen als Guru, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem will man eine Botschaft haben. Und die meisten hätten sich sicher gefreut, wenn er wieder reichlich auf die Ölindustrie eingedroschen hätte. Oder zum Beispiel die Klimaleugner, das hat er ja nun oft genug gemacht, dann hätte er alle Jubler auf seiner Seite gemacht. Und genau das macht er mit seinem Buch nicht. Er enttäuscht also diese Erwartungen. Ich finde auch gar nicht, dass er so sehr jetzt auf die, Apokalyptiker eindrischt. Das kommt immer wieder raus, das kommt immer wieder in kleinen Einschüben. Im Großen und Ganzen ist das ein Blick zurück auf die Klimageschichte und ein sehr wissenschaftliches Buch. Das ist das, was mich einerseits interessiert hat, was mir das Lesen aber manchmal auch ein bisschen schwer gemacht hat.
Nur es ist halt auch so bei ihm, dass er halt auf die Erdgeschichte schaut. Er will die Lehren aus der Erdgeschichte ziehen.
Aber es ist ja nicht eins zu eins übertragbar. Das sagt er an mehreren Stellen im Buch. Wer eins zu eins was übertragen will, die heutige Situation ist ganz anders, weil sie viel schneller ist, weil sie menschgemacht ist. Wir können natürlich aus der Geschichte Lehren ziehen, aber nicht konkret für die jetzige Situation und auch für Klimaprognosen sind die Anwendungsmöglichkeiten dieser Lehren doch sehr beschränkt. Er erzählt da sehr viel drüber, aber am Ende kommt für mich als Laien immer wieder raus, so eins zu eins übertragbar ist das nicht. Es könnte auch wieder ganz anders
kommen. Das ist ja auch gar nicht wichtig, dass das eins zu eins übertragbar ist. Wir sehen halt, in der Erdgeschichte ist schon Schlimmes passiert. Und in der Erdgeschichte sind auch Sachen passiert wie die Emwarnzeit vor 130 bis 115.000 Jahren, als der Kohlendioxidspiegel so war wie hier in der vorindustriellen Zeit, aber an den Polen ist sehr viel wärmer war. Jetzt kann damit halt zeigen, was kann passieren, welche Faktoren spielen eine Rolle. Es muss nicht übertragbar sein, eins zu eins auf uns. Aber ich kann sehr wohl Lehren daraus ziehen, was ist passiert. Wir sind Säugetiere, wir hatten damals ganz schlechte Karten, während andere, die Ahnen der Dinosaurier, da sehr gut drüber gekommen sind. Und dann kann ich halt da schon aus der Physiologie etwas lernen. Das ist eine Warnung, was könnte mit uns als Säugetieren passieren, wenn es zu warm
wird. Aber damals sahen wir noch anders aus.
Damals waren wir auch noch keine Säugetiere, aber damals waren dann die Ahnen der Säugetiere, die waren halt sehr viel schlechter gerüstet als die Ahnen der Saurier. Und das bedeutet dann halt auch, dass wir als Säugetiere heute gegen eine extreme Wärme viel schlechter zurechtkämen, dass aber die Eidechsen und Vögel, ja, denen wird es wahrscheinlich besser gehen als uns.
Aber um nochmal auf diese Grundfrage, die Motivation hinter dem Buch zurückzukommen. Ich hatte den Eindruck, er macht hier ein ganz großes Panorama auf. Er zählt verschiedene Episoden aus der Erdgeschichte, wie das Klima geformt wurde. Er geht sehr ins Detail. Für mich war das schon fast zu sehr in den Einzelheiten verloren. Ich war schlecht orientiert, muss ich sagen, im Buch. Er hat auch eine Vorliebe für Abkürzungen.
Ja, das hat mich sehr gestört.
Das ist grauenhaft, ja.
Da bin ich wirklich als Laie immer wieder rausgefallen. Dann auch noch jede Menge Name-Dropping von Namen, die ich noch nie gehört habe. Das mag für die Fachwelt wichtig sein, dass die auch erwähnt werden, weil die Wichtiges geleistet haben. Aber für einen Leser ist das definitiv eine Herausforderung. Und deshalb würde ich sagen, das ist ein interessantes Buch, nicht für Leute, die schon alles wissen, sondern für fachlich Interessierte, die wirklich in die Szene einsteigen, vielleicht für Studierende, aber natürlich auch für Außenseiter, die sagen wollen, Mensch, wir benutzen dauernd diese Sachen aus der Klimaforschung, aber wir wissen nicht, wie sie zustande kommen. Darüber hat er interessante Informationen.
Und man muss sich wirklich aufschreiben, was bedeutet jetzt eigentlich dieses oder jene Abkürzung. Das ist wirklich störend und bringt den Laien aus dem Konzept.
Also im Grunde genommen ein naturwissenschaftliches Buch, aber trotzdem positioniert er sich ja deutlich in der Frage zwischen Resignation und Optimismus im Umgang mit der Klimakrise. Also mir ist ein Zitat aufgefallen, das hat das Übersetzungsteam auch noch auf Englisch stehen lassen oder nachgeliefert. Er sagt da, es bestehe eine gewisse Dringlichkeit, also Urgency, aber wir hätten auch Handlungsoptionen, also Agency. Hört sich im Englischen natürlich besser an. Also wie seht ihr denn ihn aufgestellt in seiner Haltung, ob wir denn überhaupt noch uns aus dieser Krise heraus retten können?
Er hat auch noch ein anderes Zitat. Klimawandel ist eine Bedrohung, sagt er. An einer anderen Stelle schreibt er, die Wahrheit ist schlimm genug. Also, aber sie ist beherrschbar, wenn wir handeln. Es liegt an uns. Also damit macht er ganz klar, da kommt was Schwieriges auf uns zu, aber wir können was machen. Also er macht Mut und ist insofern ein Optimist, als dass er Mut macht, aber ist insofern ein Pessimist, dass er sagt, da kommt was Schlimmes auf uns zu.
Ja, es wäre auch, alles andere wäre unsinnig, wenn er nur sagen würde, ja, ist nett. Es werden sehr schwierige Zeiten kommen, aber es ist noch nicht so, wie halt viele Leute, die in Panik verfallen sind, wo ja Leute halt wirklich schon mit Selbstmordgedanken sich anscheinend tragen, wenn man das so in der Presse liest. Es gibt keinen Grund zu verzweifeln, aber es ist dringend, dass wir handeln und wir können noch handeln. Es ist noch nicht zu spät. Das ist das, was er sagen will.
Ich habe mir noch ein Zitat herausgesucht. Er schreibt, heute ist nicht mehr die Verleugnung die größte Herausforderung. Es ist vielmehr der Weltuntergangsglaube, der behauptet, es sei bereits zu spät zum Handeln. Also da sieht er natürlich schon die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit des Handelns
angelegt.
Deshalb
hat er dieses Buch geschrieben.
Und es ist auch wichtig, dass sich Gesellschaften zusammenfinden, die dann gemeinsam was tun. Wenn die einen in die eine Richtung abdriften und in die eine Extreme und die anderen sagen auch, wir machen ohnehin nichts mehr und das wird es gar nicht geben, was alles halb so wild, und die anderen sagen, es ist eh zu spät, dann tun beide Gruppen nichts. Und das ist genau die größte Gefahr, so sieht es Michael Mann.
Vom Inhaltlichen abgesehen, wie fandet ihr denn die Übersetzung? Ich hatte ja schon erwähnt, es gibt im Text immer kleine Anmerkungen vom Übersetzungsteam, dass das Ganze oft nochmal ein bisschen einordnet, vor allem wenn es um kulturelle oder auch popkulturelle Anspielungen geht, die man vielleicht hier in Deutschland nicht so gut versteht. Wie hat euch die Übersetzung gefallen?
Ja, also mir hat die Übersetzung von Matthias Hüttmann und Tatjana Abasua nicht so unheimlich gut gefallen. Es ist super, sobald es um Soziologie geht und allgemein. Aber sobald es um Geologie geht, dann merkt man doch, da fehlt schlichtes Wissen. Ganz simpel das Beispiel, Eisschilde ist der Plural von Eisschild und nicht Eisschilder.
Entschuldigung, ist aber auch grammatikalisch falsch. Wenn es die Schilder heißt, muss es das Schild, das Verkehrsschild sein. Also sie haben auch einige grammatikalische Fehler drin, Plural, Vergangenheit. Also man kann schon auf fast jeder Seite einen Fehler finden und das ist definitiv zu viel.
Oder die sibirischen Fallen fand ich wunderschön. Das sind die Siberian Traps, Trapp-Basalte von Stufe, von Treppe. Oder schön auch Zeitalter für die vergangenen 2000 Jahre. Zeitalter ist ein geologischer Begriff, das ist beispielsweise das Perm, das ist die Trias, aber es ist halt nicht die letzten 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte.
Also inhaltlich stark, die Übersetzung ist noch ausbaufähig.
Sehr.
Michael Mann ist jemand, der auf alle Fälle einen Ausweg sieht aus der Klimakrise. Wir haben noch ein zweites Buch mitgebracht ins Studio und ich sag mal schon jetzt, es ist keine Wohlfühllektüre. Ist aber nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis, der am 11. Juni verliehen wird. Es geht um das Buch Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht, und stammt von Jens Beckert, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und Professor für Soziologie in Köln. Er ist Wirtschaftssoziologe, wirft also keinen naturwissenschaftlichen Blick auf die Klimakrise, sondern eben einen sozialwissenschaftlichen. Was würdet ihr denn sagen, was ist die Leitfrage hinter diesem Buch?
Im Grunde genommen setzt er da an, wo Michael Mann aufhört. Denn Michael Mann sagt über die Politik überhaupt nichts. Der sagt einfach, die Politik ist gefordert. Und Jens Beckert sagt sich, ja, warum kommt die Politik denn nicht in die Gänge? Warum macht sie nicht genug? Und das ist eigentlich seine Frage. Er will wissen, ob da grundsätzliche Probleme sind in der Politik, in der Wirtschaft. Und das baut er dann aus zu einer gesamten Kapitalismuskritik. Der sagt, Kapitalismus, der führt zu Gewinnstreben und Wachstum. Und das ist automatisch Ressourcenverbrauch. Und da kann man gar nichts gegen machen.
Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Warum sind Gesellschaften nicht in der Lage, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten? Das ist die Leitfrage dieses Buches. Und das weiß ich, weil es hier hinten auch auf dem Klappentext draufsteht. Und das finde ich sehr schön. Ein einziger Satz, groß gedruckt auf dem Klappentext. Man weiß sofort, worum es in dem Buch geht. Dagmar, wie ist es dir gegangen?
Ja, es ist eine Kapitalismuskritik. Im ersten Kapitel liest es sich so, es hätte auch schon vor 20, 30 Jahren geschrieben worden sein können. Und danach geht es halt darum, dass er analysiert, was heißt das jetzt im Einzelnen für verschiedene Länder, für verschiedene Industrien, warum kommen wir nicht vorwärts? Warum haben wir heute vor allen Dingen Greenwishing? Also wir wünschen uns, dass Produkte grüner werden und sie sind es jetzt halt in Wirklichkeit nicht. Und er kommt halt zu dem Schluss, dass man eigentlich, wenn man die Probleme lösen wollte, die bestehenden Strukturen grundlegend ändern müsste, weil den Märkten schlicht und einfach der Mechanismus fehlt, um Umweltfolgen mit einzupreisen. Und ja, da sagt er einfach noch, wirklich die wirtschaftlichen Aktivitäten zu verringern, das wird nicht gehen, so ohne weiteres. Und das ist für ihn das große Problem, weshalb er sehr pessimistisch ist.
Also für mich hatte das Buch so ein bisschen den Eindruck gemacht von einem Thriller. Nicht, dass er jetzt so spannend wäre. Ich würde sagen, das Buch ist sogar eher ein bisschen trocken. Aber ich hatte so im Kopf, in meinem Kopf das Bild. Da ist ein Held auf der Flucht. Der wird verfolgt von einem übermächtigen, geheimnisvollen Gegner, der ihm immer auf der Spur ist. Und der Held wäre in diesem Fall die menschliche Zivilisation, so wie wir sie kennen. Die versucht zu überleben auf der Flucht. Und wendet sich dann in die eine Richtung. Sie schaut, können Regierungen denn hier Leitlinien schaffen? Können uns die Staaten retten? Oder wie sieht es aus mit einem grünen Wachstum? Rettet uns das grüne Wachstum vor der Klimakrise? Und dann wird immer wieder der Zivilisation der Weg abgeschnitten von diesem übermächtigen Gegner. Und der heißt die kapitalistische Moderne. Die kapitalistische Moderne springt hinter jeder Ecke hervor und stellt sich dem Helden in den Weg. Und habt ihr mal gezählt, wie oft dieser Begriff die kapitalistische Moderne vorkommt in dem Buch?
Nein. Ganz oft, sehr oft.
Aber es ist sein Lieblingswort, ja.
64 Mal. 64 Mal auf ungefähr 200 Seiten. So viel habe ich gezählt. Kann sein, dass mir eine kapitalistische Moderne auch durch die Lappen gegangen ist.
Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch so spannend fand. Ich dachte, ich hätte nach der Hälfte des Buches ganz klar die Lösung. Die Lösung ist eine Ökodiktatur, die uns befiehlt, dass wir alle auf Konsum verzichten und ein armes Leben führen, weil das Ganze mit der grünen Ideologie und dem Kapitalismus, das passt einfach nicht zusammen. Und das habe ich dann im letzten Kapitel wirklich erwartet. Ja, da wäre jetzt die Auflösung gekommen. Stattdessen jede Menge sozialwissenschaftlicher Sprech, sag ich mal, mit Zahlen, die teilweise meiner Ansicht nach teilweise auch ein bisschen durcheinander sind, oder er wählt sie zumindest sehr einseitig aus. Ich habe die Lösung da nicht gefunden. Ich habe sie, am Ende lässt mich das Buch tatsächlich, ja, enttäuscht zurück.
Mir ging es da ähnlich. Also erst wird dieses Szenario aufgebaut, wie auswegslos doch die Situation im Moment aussieht. Dann erwartet man irgendwie die Lösung seinerseits und irgendwie verpufft das Ganze dann.
Ja, dann sagt er halt, mit dem Zwang zum Schrumpfen und zum Verzicht, da würden dann Verteilungskonflikte aufbrechen. Da sieht man dann schon sozusagen die Menge durch die Straßen rasen, die Wutbürger sind schon wieder in Aktion. Und er meint so, Klimadiktat, das ist eine Sache, ist eine Spinnerei. Und er lässt den Leser wirklich da zurück mit, ohne dass überhaupt eine Lösung sich abzeichnet. Denn es wird ja auch klar, da hat er ausnahmsweise mal recht, dass eine schlichte Dekarbonisierung, die macht die Sache nicht wirklich besser. Denn wenn man schaut, was für so ein Solarmodul an Rohstoffen nötig ist, wir laden quasi unseren Dreck dann, den Umweltdreck, einfach in den Ländern ab, wo das gefördert wird. Also das zeigt Beispiel Sonnenenergie. Ein einziges Solarmodul in der Größe von 1,7 Quadratmetern enthält etwa 1 Kilo Kupfer. Beim Abbau der Erze für diese Menge Metall entstehen rund 200 Kilogramm giftige Bergbauschlämme, die Arsen, Cadmium, Quecksilber, Blei und andere Schwermetalle enthalten. Das zeigt einfach, dass was wir im Moment als Lösung sehen, wirklich keine Lösung ist. Von den Folgen für die Natur, weil dieser Abbau oft in Urwäldern stattfindet, wollen wir gar nicht reden.
Ist Jens Beckert dann eine Art Anti-Michael Mann?
Ich finde, nein. Michael Mann hat einen ganz anderen Ansatz. Ich würde vielleicht beiden mal raten, die Bücher des anderen zu lesen. Man könnte zumindest interessantere Informationen rausziehen. Michael Mann, weil er dieses Thema gar nicht angeht. Und Jens Beckert, weil er anscheinend auch nicht kapiert, dass es da nicht nur ein sowohl als auch gibt. Selbst wenn Solarenergie oder Windenergie nicht die Lösung sind, heißt ja nicht, dass man es nicht macht und dass man einzelne Schritte vorwärts macht. Und das finde ich, das zeigt Michael Mann ganz schön. Ein bisschen, was man erreicht, ist etwas, das man erreicht, und besser als nichts. Es ist natürlich nicht die Lösung des Problems, weil es die Lösung des Problems, die Jens Beckert sucht, natürlich gar nicht gibt. Das ist aber für viele Probleme auf der Erde so. Die Lösung, die alles auflöst, gibt es nicht. Und das muss er am Ende auch erkennen. Und ja, wir sehen betroffen, Vorhang zu, Fragen offen.
Wobei Michael Mann diesen Ansatz ja schon in seinem vorigen Buch behandelt hat. Es ist ja nicht sein erstes, das ist sozusagen das, was er früher gemacht hat.
Ja, ihr habt den Büchermarkt ja schon seit vielen Jahren im Blick, den Sachbuchmarkt. Wie haben sich denn die Klimatitel eurer Meinung nach entwickelt?
Ja, der neueste Schrei sind eigentlich optimistische Bücher. Die New York Times hat kürzlich drüber geschrieben. Und da ist ein Buch mir besonders aufgefallen. Da muss ich erst mal schauen. Hier ist es. Von Hannah Ritchie. Das Buch heißt Hoffnung für Verzweifelte im deutschen Titel. Das klingt nach einem Psychoratgeber. Ist es aber nicht. Es geht tatsächlich darum, was wir im Umweltschutz und im Kampf gegen den Klimawandel schon alles erreicht haben. Und sie sieht tatsächlich uns am Anfang von etwas Neuem. Sie spricht auch in ihrem Buch von der ersten Generation, als einer Generation, die jetzt was Neues macht, die es jetzt mit Nachhaltigkeit versucht. Und das ist natürlich total optimistisch. Ob das realistisch ist, ist eine andere Frage. Aber das ist eigentlich im Moment der Trend von Büchern. Und da arbeitet Jens Beckert sehr hart und mit deutscher Gründlichkeit, aber auch mit mieser Laune dagegen.
Also eher ein ernüchternder Blick von Jens Beckert. Habt ihr die Bücher denn gerne gelesen, Dagmar?
Ich habe den Michael Mann sehr gerne gelesen, weil ich ihn halt schon seit vielen Jahren kenne, auch persönlich kenne. Und den Jens Beckert habe ich neugierig gelesen, auch wenn ich nachher gedacht habe, okay, vielleicht doch den Strick.
Ich habe in beiden Büchern was gelernt. Das ist ja schon mal wichtig. Und das würde ich wirklich beiden Autoren zugutehalten. Da sind interessante Informationen drin, die ich vorher noch nicht kannte. Lesevergnügen würde ich aber sagen, nein, leider nicht. Es kann eben nicht jedes Buch Vergnügen bereiten.
Dann nochmal zum Mitschreiben die beiden Titel. Michael Mann, Moment der Entscheidung, wie wir mit Lehren aus der Erdgeschichte die Klimakrise überleben können, erschienen im Ökom Verlag. Und Jens Beckert, Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht, verlegt von Suhrkamp. Was habt ihr denn sonst noch so gelesen? Was habt ihr dabei hier im Studio?
Ich habe ein Buch, das fand ich wirklich nett. Das ist einfach schön zu lesen. Die erstaunliche Welt der Graugänse. Hat mich ein bisschen an Niels Holgersson erinnert, aber auch an Konrad Lorenz. Es ist das Buch einer Verhaltensforscherin, die heißt Sonja Kleindorfer. Und sie schreibt sehr schön, wie ja, Wildgänse kommunizieren und wie sie füreinander sorgen. Da werden die Wildgänse, in diesem Fall die Graugänse, dargestellt wirklich als Persönlichkeiten. Wie sie miteinander umgehen, erinnert mich teilweise sogar an eine Daily Soap. Da ist also wirklich immer was los unter den Graugänsen. Und sie schreibt das sehr lebendig, sehr persönlich. Und ja, mir hat es gut gefallen. Und es hat mich tatsächlich an Konrad Lorenz erinnert, den ich als junger Mann sehr oft gelesen hatte. Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen und habe dieses Buch noch einmal rausgeholt. Es ist also wirklich aus den 40er Jahren und es sind viele Übereinstimmungen drin, aber es hat sich auch eine Menge geändert, wie wir Tiere verstehen. Also der Vergleich dieser beiden Bücher, dieses alten Buches von Konrad Lorenz, der nicht in allen Fakten auf der richtigen Spur war, und dieses neuen Buches von Sonja Kleindorfer, Die erstaunliche Welt der Graugänse, das hat mir gut gefallen.
Der Tipp von unserem Biologen im Team. Dagmar, was gibt's Neues zu Steinen?
Nein, nicht zu Steinen, zu Genen. Diesmal zu Genen,
ah, okay.
Nicht zu Knochen.
Du und Gene.
Ja, normalerweise nehme ich immer die Knochen. Also, Luis Quintana Murci hat ein Buch geschrieben, Die große Odyssee, wie sich die Menschheit über die Erde verbreitet, das im Beck Verlag erschienen ist. Und dieser Forscher ist Populationsgenetiker am Pariser Institut Pasteur. Und er hat ein spannendes Buch darüber geschrieben, was sich alles aus unserem Genom herauslesen lässt. Also beispielsweise konnte man daraus dann entscheiden, die alte Frage der Archäologen, Ackerbau, kam der jetzt durch die Migration um die Welt oder hat sich einfach nur die Technik verbreitet? Oder warum in aller Welt und wo und wie haben wir gelernt, Milch zu verdauen? Oder warum können Leute in den sauerstoffarmen Höhen von Tibet oder den Anden überleben? Was hat sich da im Genom verändert? Es ist ein sehr lesenswertes Buch, das vor Augen führt, wie halt unsere Wanderungen und die Anpassungen über die ganze Welt hinweg uns weitergebracht haben als Menschheit, dass wir ein Produkt von Durchmischung sind. Die Menschheit ist nur die Menschheit, weil wir halt im Grunde genommen durchmischt sind. Es gibt keine Rassen in dem Sinne. Aber trotzdem sind wir kein Einerlei. Das beschreibt er auch sehr schön. Denn die Diversität ist wichtig und vor allen Dingen ist sie wichtig, wenn es jetzt um Medizin geht, dass beispielsweise die Optimierung von Diagnosen oder Behandlungen, da ist es dann durchaus wichtig, auf das Genom zu schauen, was versteckt sich da alles drin. Ich finde es einfach ein sehr spannendes Buch, gut zu lesen und voll überraschende Erkenntnisse.
Ich habe ein Buch mitgebracht, das ist bisher nur auf Englisch erschienen. Ihr wisst vielleicht, ich bin Fan vom Uncanny-Podcast auf BBC Sounds. Da berichten ja Menschen über vermeintlich übernatürliche Erlebnisse. Und es gibt dann immer Fachleute im Team, die das einordnen, entweder im Team Believers oder im Team Skeptics. Und der Autor stammt eben aus dem Team Skeptics. Das ist Chris French von der University of London. Der leitete dort die Animalistic Psychology Research Unit. Und das Buch heißt The Science of Weird Shit, Why Our Minds Conjure the Paranormal. Also warum unsere Gehirne das Übernatürliche heraufbeschwören. Und es gibt einen ganzen Katalog des Übernatürlichen darin zu erfahren. Es geht um Geistererscheinungen, um Poltergeistphänomene. Es geht um Entführungen durch Außerirdische, um Nahtoderfahrungen, Wünscherouten. Und er liefert eben Erklärungsansätze dafür aus der Psychologie und aus den Neurowissenschaften, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir auch Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel einschätzen und da zu drastischen Fehleinschätzungen kommen.
Also doch nicht nur weird shit.
Ja, also er streift zum Beispiel auch ganz alltägliche Phänomene, wie zum Beispiel den Glauben an Verschwörungsmythen. Aha. Und vieles natürlich in dem Buch hat man schon mal gehört, wenn man auch so ein bisschen sich in der Szene auskennt. Aber er reichert das auch immer wieder an mit Anekdoten eben aus seinem Forscherleben, eben auf dem Gebiet des Paranormalen.
Spannend.
Aber in Englisch.
In Englisch. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwann auf Deutsch erscheinen wird. Ist erschienen bei der MIT Press.
Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen. Hört sich gut an.
Ja, und damit ist die Zeit für heute auch schon wieder um. Wir haben einen Blick geworfen auf Sachbücher zu unserer Klimazukunft im Spannungsfeld zwischen Resignation und Optimismus. Im Studio mit dabei waren
Dagmar Röhrlich
und Michael Lange.
Und am Mikrofon verabschiedet sich Arndt Reuning.
Hörtipp.
Ich bin Sophie Stiegler und das ist Deep Science, der Wissenschaftspodcast. In dem tauchen wir ab in die Tiefen der Forschung. In unserer dritten Staffel geht es um nicht weniger als das Überleben des Planeten. Die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe sterben. Und wir müssen retten, was zu retten ist.
What happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic.
In 5 Folgen erzählen wir die Geschichten von Menschen, die fest daran glauben, dass sie mit ihrer Idee den Zusammenbruch der Ökosysteme noch aufhalten können. Aber funktionieren die auch? Wer rettet die Erde? Die neuen Folgen von Deep Science gibt's in der DLF Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.